direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 491.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und hier kommt es, das Feature. Wenn die Zeit nicht alle Wunden heilt. Susanne Billig und Petra Geist erzählen darin von der Kunst und den Grenzen des Verzeihens.
Die Soziologin Sonja Fücker von der Universität Hannover hat sich in ihrem Buch Vergebung mit der Alltagskultur des Verzeihens befasst.
Hannah Arendt hat das sehr schön gesagt, dass Vergeben halt so ein unverzichtbarer Bestandteil auch des menschlichen Lebens ist, weil das Leben gar nicht weitergehen könnte, wenn Menschen sich nicht ständig auch so davon befreien würden, was sie einander antun. Und ich finde, das ist wirklich schön auf den Punkt gebracht, weil wir das ja auch alle erfahren.
Im öffentlichen Diskurs neigen Menschen dazu, Verzeihen mit Entschuldigen zu verwechseln. Professor Oliver Hallig von der Universität Duisburg-Essen, Experte für die Philosophie des Verzeihens.
Verzeihen ist kein Entschuldigen. Für Entschuldigen gibt es Gründe, etwa Gründe der Art, dass jemand unter Zwang gehandelt hat, dass er andere Motive hatte, als man mutmaßt. Für Verzeihen gibt es keine Gründe dieser Art. Verzeihen ist gerade nicht schuldaufhebend und trotzdem scheint es irgendwelche Gründe dafür zu geben. Und das macht Verzeihen philosophisch interessant.
Ich bin noch nicht drauf gekommen, was einen wirklich im Innersten dazu bringt, diesen Verzeihensprozess überhaupt in Gang zu bringen. Also bei mir ist es jedenfalls was ganz, ganz Tiefgehendes, was gar nichts mit moralischen oder religiösen Vorgaben oder so zu tun hat.
Regina Simon ist Rechtsanwältin, hat viel mit Gewaltopfern zu tun und sie ist selbst Opfer häuslicher Gewalt geworden. Im Laufe der Zeit hat die Mutter eines Sohnes ihrem Peiniger verziehen. Das sei ihr, wie sie sagt, einfach passiert, ohne dem Täter die Schuld zu nehmen.
Wir haben ein gemeinsames Kind. Und als wir getrennt waren, und Gott sei Dank musste ich nicht mehr mit ihm sozusagen persönlich umgehen, da habe ich über, ich glaube, sicher 2 bis 3 Jahre hinweg in meinem Sohn bestimmte Mimik, Aussehen, die Art zu gehen, die Art zu schlafen, eigentlich diesen Mann gesehen, wie er wahrscheinlich als kleiner Junge war. Und da ist mein Herz so aufgegangen. Da habe ich dann nicht mehr das gesehen, was er mir angetan hat, sondern eigentlich das, wie er als Mensch aus meiner Sicht war oder vielleicht sogar noch innen drin ist.
Der Psychologe Matthias Allemand, Assistenzprofessor an der Universität Zürich.
Eine Kränkung und die damit verbundenen Reaktionen, die führen zu Stress. Und man ist diesem Stress permanent ausgeliefert. Und das kann wirklich zu nicht nur psychischen Belastungen führen, sondern auch körperlichen Belastungen. Zum Beispiel auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In meinen Studien mit älteren Menschen hat mich immer wieder überrascht, dass ältere Menschen auch nach Jahren, wenn sie von dieser Kränkung erzählen, das war so, wie sie das gerade erlebt haben gestern. Hochemotional. Die negativen Gefühle waren da, negative Rache, Gedanken und so weiter.
Allemands Studien konnten zeigen, ältere Menschen, die ihre Kränkung auch nach Jahren nicht beiseite legen können, leiden stärker als andere an Depressionen. Gerade für sie, die älteren Menschen, kann Verzeihen zu einem Durchbruch werden, der ihre Lebensqualität erheblich steigert.
Wenn man auch nach 20, 30 Jahren nicht loslassen kann, und plötzlich gelingt es einem, das loszulassen, dann ist es wirklich eine große Geschichte.
Es ist dieser Selbstschutz, der Menschen manchmal sogar im Stillen vergeben lässt, ohne in einen Dialog mit der Täterin oder dem Täter zu treten. Sie tun es, um sich selbst zu befreien. Davon erzählt Hildegard Hantl, Sekretärin an der Technischen Universität Berlin.
Dieses stille Verzeihen, das habe ich mit meinem Ex-Mann gemacht, ganz aktiv, mit dem man sowieso nicht sprechen kann, Entschuldigung, dem ich wirklich auch jahrelang gegrollt habe und irgendwann gemerkt habe, allein für mich selber ist es besser, wenn ich das mal versuche, zu verzeihen oder zu vergeben oder so.
Es kann sogar möglich werden, einem Menschen zu verzeihen, der für einen Dialog prinzipiell nicht mehr zur Verfügung steht. Sven Fechner wurde von seiner Therapeutin in einer entscheidenden Therapiestunde gebeten, mit seinem verstorbenen Vater zu sprechen.
Das war ganz spannend, weil da kamen dann sehr viele Emotionen hoch und ich konnte ihm einfach sagen, wie es mir ging als Kind, als Jugendlicher und dass ich wahnsinnig traurig bin, dass wir das nicht klären konnten. Und ich verstehe bis heute nicht, warum er sich mir gegenüber so verhalten hat.
Anschließend bat ihn die Therapeutin, die Rollen zu wechseln und als sein eigener Vater über die Vergangenheit zu sprechen.
Das war wirklich so heftig, weil da so viel eigener Schmerz von ihm hochkam. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder was da durch mich floss. Ich kann ja nicht in die Seele meines verstorbenen Vaters gucken. Ich merke halt einfach dieses Thema, ja, ich kann vergeben und zwar nicht, weil ich ihm seine Taten vergebe und verziehen habe, sondern in erster Linie, weil ich damit Frieden bekomme.
Wann aber wird Vergeben schädlich, statt befreiend und hilfreich zu wirken? Diese Frage stellt die Psychologie heute verstärkt, nachdem sie Vergeben können lange vorwiegend positiv bewertet hat. Denn eine dauerhafte Befreiung kann beispielsweise nicht gelingen, wenn die verletzende Situation anhält und sich immer wieder erneuert.
Zum Beispiel verzeihen in so einer Beziehung, wo man immer wieder ständig gekränkt wird durch die gleiche Person. Da gibt's Grenzen. Weil wenn ich immer wieder verzeihe, dann setze ich mich der Kränkung wieder aus.
Unversöhnlichkeit steht allerdings heute ein starker gesellschaftlicher Druck entgegen. Die monotheistischen Religionskulturen, insbesondere das Christentum, betonen die Nächsten und sogar die Feindesliebe, machen das Vergeben beinahe zur Pflicht.
Ich finde das total problematisch, weil das ganz menschliche Bedürfnisse und Gefühle sind, die eine Entwicklung auch haben. Und Rache ist halt etwas per se Schambehaftetes dann auch. Man schämt sich, solche Gefühle zu haben und muss eher den Blick auf den anderen dann richten, um sich selber wieder in eine gute Gefühlslage bringen zu können.
Aug um Auge, Zahn um Zahn, heißt es im Alten Testament. Und eigentlich war damit ein Fairness- und Gerechtigkeitsprinzip formuliert. Man wollte von der Täterin dem Täter nicht mehr, aber auch nicht weniger verlangen, als das herzugeben, was diese Verursacher selbst an sich gerissen hatten. Kann es also auch eine Pflicht geben, nicht zu verzeihen? Solidarität mit der moralischen Ordnung und mit Opfern, die selbst nichts mehr zu entscheiden vermögen, kann so weit gehen, dass das Verzeihen zweifelhafter wird als die Unversöhnlichkeit.
Meine Therapeutin hat am Schluss dann gesagt, und das ist ein Satz, den ich wirklich sehr liebe, Frieden heißt, es darf gewesen sein.
Einen schönen Abend.
SWR 2 Wissen.
Fahrt mit Klaus Gauger zu seinem Elternhaus in einen Stadtteil von Freiburg.
Oh, hier ist das Haus.
Der promovierte Germanist ist 54, mittelgroß, kahlköpfig und trägt eine intellektuellen Brille mit runden Gläsern in einer dünnen Metallfassung. Ein großes Reihenhaus in einer bürgerlichen Wohngegend. Die Krankheit brach aus, als er 29 war. Sein Zimmer lag im Dachgeschoss. So. Er führt hinauf.
Hier habe ich damals geschlafen. Das Bett habe ich umgedreht und die Wand da eingeschlagen mit der bloßen Faust.
Schizophrenie. Besser verstehen und behandeln. Von Jochen Paulus.
Dann kamen meine Eltern hier hoch, haben gesehen, was hier los ist. Meine Mutter hat versucht, mich zu beruhigen. Hat gesagt, hier gibt's keine Mikrofone. Da war ich dann als Rechtfertiger, aber ich dachte, die belügen mich.
Wie er auch in seinem Buch Meine Schizophrenie schildert, glaubte er damals, dass seine Feinde überall Mikrofone installiert hätten.
Hab dann meine Mutter am Hals gepackt und so weiter.
Um ihn zu überwachen.
Und mein Vater hat dann gedacht, jetzt kann man nichts mehr anderes machen, jetzt muss ich den Notarzt dann rufen. Und dann kam dann mit der Polizei, ja, waren zwei große Kerle, ja, junge Burschen. Und ich habe mich dann widerstandslos zum Einsatzwagen führen lassen.
Seine Mutter erinnert sich mit Schrecken an den Ausbruch der Krankheit.
Das schlimmste Erlebnis war die Nacht, wo er nach den Mikrofonen da oben gesucht hat und wir keine Ahnung hatten, was er hatte. Das war furchtbar.
Die Diagnose erfuhren sie erst Wochen später. Sie stand auf der Rechnung der Klinik. Paranoide Schizophrenie. Schizophrenie ist die klassische Wahnerkrankung. Knapp 1% der Menschen erkranken irgendwann an ihr. Zu den wichtigsten Symptomen zählen neben Wahnvorstellungen Halluzinationen, eine desorganisierte Sprechweise und grob desorganisiertes Verhalten. Gefühle werden oft kaum ausgedrückt, die Willenskraft ist häufig reduziert.
Mein Vater ist Professor, meine Mutter ist Studienrätin gewesen und ist natürlich mittlerweile im Ruhestand. Ich hatte also eine gute Kindheit und auch eine ganz normale Jugend.
Gleich beim ersten Aufenthalt in der Psychiatrie empfahl eine junge Ärztin, er solle seine akademische Laufbahn beenden und lieber in einer Reha-Klinik etwas Praktisches lernen. Klaus Gauger promovierte trotzdem in Germanistik und machte das erste und das zweite Staatsexamen, um Lehrer zu werden. Er unterrichtete auch zeitweilig und arbeitete als freier Journalist. Richtig Fuß aber fasste er beruflich nie. Es kam immer die Krankheit dazwischen. So läuft es meist. Nur jeder fünfte Schizophrene schafft es in eine reguläre Beschäftigung. Klaus Gauger verwahrt seine Medikamente in dem großen Wohn- und Arbeitszimmer des Untergeschosses, in dem er in Freiburg lebt. In den Regalen finden sich zahllose Bücher und eine beachtliche Medikamentensammlung.
Also ich nehme verschiedene Medikamente. Ich nehme Aripiprazol. Das ist ein Neuroleptikum und das ist gegen die paranoide Schizophrenie. Also gegen die Wahnvorstellungen und all die Symptome, die damit verbunden sind. 20 Milligramm nehme ich da am Tag. Ich bin damit vom Wirkungsbereich her eher im oberen Bereich. Und das ist mir auch lieber so, weil ich will auf keinen Fall mehr einen Rückfall haben. Ne? Und dann nehme ich noch ein Antidepressivum, Wirkstoff Sertralin, 100 Milligramm. Das ist gegen Depressionen. Zurzeit versuche ich ein bisschen abzunehmen, aber es ist schwer, muss man wirklich sagen. Ich war vor der Behandlung 80 Kilo schwer, ich wiege jetzt im Moment ungefähr 120.
Andererseits leidet Gauger heute wohl dank des Neuroleptikums nicht mehr unter Warnsymptomen. Lange hat ihm allerdings keines der Medikamente, die er ausprobiert hat, wirklich gut geholfen. So ist es oft, sagt der Münchner Psychiatrieprofessor Peter Falkey.
Die Schwierigkeit ist halt nur etwa größenordnungsmäßig bei den Ersterkrankten etwa 70% sprechen an, bei den Mehrfacherkrankten nur noch 50%.
Wenn ein Betroffener sich eigenartig verhält, verunsichert das andere. Psychotherapeutinnen und Therapeuten wie die Hamburger Psychologieprofessorin Tanja Lincoln versuchen daher, die sozialen Fähigkeiten der Betroffenen zu fördern. Bewährte Übungsprogramme für Patienten mit sozialen Schwierigkeiten gibt es schon lange.
Wo man einfach in der Gruppe bestimmte soziale Herausforderungen, wie sage ich den Nachbarn, dass sie Musik leiser stellen sollen, oder für die Patienten auch, wie erkläre ich meinem Arzt, dass ich die Medikamente reduzieren möchte, wo man sowas einfach mal in einem Rollenspiel durchgeht und dann guckt, ja, wird hier Augenkontakt gehalten und wird das eigene Bedürfnis auch gut erklärt, werden Ich-Botschaften gesendet und also eben solche basalen Regeln der sozialen Kompetenz und Kommunikation.
Oft haben die Patienten Erfahrungen gemacht, die ein Stück weit erklären, warum sie sich verfolgt fühlen. Ohnehin sind die Grenzen zum Normalen fließend, wie Tanja Lincoln in einer Umfrage unter 350 Deutschen ohne psychische Erkrankung herausgefunden hat. So war ein Viertel überzeugt, im Leben eine besondere Mission erfüllen zu müssen. 10% glaubten, dass ihre Gedanken manchmal so laut wären, dass andere sie hören könnten. Doch solche Symptome können derart massiv werden, dass kein Weg an der Diagnose einer psychotischen Störung vorbeiführt, oft einer Schizophrenie. Bei einer Behandlung ist es vielleicht noch wichtiger als bei anderen psychischen Erkrankungen, erst einmal das Vertrauen des Patienten zu gewinnen.
Bei stark ausgeprägtem Misstrauen haben Patienten vielleicht auch die Sorge, dass sie auch dem Therapeuten nicht vertrauen können. Und diese Sorge muss man natürlich abbauen und da nimmt man sich eben mehr Zeit für als jetzt in einer durchschnittlichen Therapie bei anderen Störungen.
Ein häufiges Symptom der Schizophrenie sind auch Halluzinationen. Viele Patienten hören Stimmen. Die kommentieren beispielsweise, was sie gerade tun und machen nicht selten abschätzige Bemerkungen. Oder sie erteilen Befehle, was der Patient tun oder lassen soll. Dann kann es für die Umgebung gefährlich werden, denn die Stimmen können sogar Morde anordnen. So war es wohl bei einem Mann, der im Jahr 1995 an einer Straßenbahnhaltestelle nahe Frankfurt mit einem Schraubenzieher auf einen Geschäftsmann einstach, weil eine Stimme ihm gesagt hatte, er solle töten.
Klaus Gauger hat nie Stimmen gehört. Andere Halluzinationen hatte er aber schon. Und seine Wahnideen waren massiv. Von ihnen getrieben, brach er zweimal zu wilden Reisen auf. Die erste begann Ende 2012, da war er 47. In der Silvesternacht war er nach einem Fest noch zu einem Freudenfeuer im Wald eingeladen. Doch plötzlich war er alarmiert.
Und ich war da fest überzeugt, dass er mich nur in den Wald locken wollte, um mich dort zu erschlagen. Ich hatte ja diese Vorstellung, dass mein Blog sehr viel gelesen wird und dass Merkel und Schäuble unter anderem sauer auf mich sind wegen den Dingen, die ich dort schreibe, weil ich die Euro-Krisenpolitik stark kritisiert habe. Und ich hatte den festen Verdacht, dass ich auf diesem Freudenfeuerfest da im Wald von deutschen Geheimagenten erschlagen werden sollte oder zusammengeschlagen werden sollte.
Er begab sich sofort nach Hause, fuhr am nächsten Morgen nach Basel und flüchtete fortan von Stadt zu Stadt. Neben eingebildeten Feinden hatte er auch imaginäre Unterstützer. Die signalisierten ihm immer wieder durch geheime Zeichen, wohin er sich als nächstes retten sollte. Sie schickten beispielsweise einen Lastwagen mit einer Werbeaufschrift für eine Londoner Zeitung seines Wegs, worauf er in die britische Hauptstadt aufbrach. So floh er in 2 Wochen durch ein 30 Länder, bis er schließlich in einer Schweizer Tiefgarage aufgegriffen wurde. Seinen verzweifelten Eltern war es mit einiger Mühe gelungen, ihn per Interpol suchen zu lassen.
Die erste Reise, die ging in Basel zu Ende.
Die war schon schlimm.
Die war schon schlimm, ja.
Ich habe so eine europaweite Fahndung gemacht. Und das hat geklappt. Ja. In Basel wurde er geschnappt.
Das wurde auffällig. Und die haben ihn dann nach Weil an die deutsche Grenze gebracht. Ja. Und dort haben wir ihn abgeholt. Und, da kam er in sehr verwahrlostem Zustand.
Schrecklichen
Zustand. Hygienisch haben sie schon uns angekündigt. In bedauerlichem Moment, in schlechtem Zustand. Hygienisch, ja.
Er kam wieder in die Psychiatrie. Doch im Jahr 2013 brach er zu einer neuen Flucht auf. Diesmal dauerte sie 7 Monate und führte durch 3 Kontinente. Könnten Psychologen oder Psychiater frühzeitig eingreifen? Sie können zumindest erkennen, dass Gefahr besteht, sagt Andreas Bechdolf, Psychiatrieprofessor und Chefarzt am Vivantes-Klinikum am Urban in Berlin.
Wir wissen, dass eben 75% der Patienten so 5 bis 6 Jahre vorher schon Symptome haben, also eine wirklich lange Zeit. Die Symptome sind dann eher so, dass sie Veränderungen beim Denken bemerken, also sich nicht so gut konzentrieren können, sich sozial mehr zurückziehen, vielleicht bei den Wahrnehmungen, also Farben anders erscheinen oder es beim Hören so feine Veränderungen gibt.
Eindeutige Zeichen wie Wahn oder Halluzinationen treten allerdings nicht auf. Klaus Gauger machte immer wieder Psychotherapien, auch schon, als sich die ersten Warnzeichen seiner späteren Schizophrenie zeigten. Aber niemand erkannte sie als Warnzeichen und die Behandlung brachte wenig. Klaus Gaugers zweite Reise endete schließlich in der spanischen Stadt Huesca, wo er sich in eine psychiatrische Klinik begab. Diesmal wollte er tatsächlich geheilt werden. Dort wurde er von einem freundlichen Psychiater mit einem Neuroleptikum behandelt. Nicht wirklich freiwillig, aber erfolgreich.
Dieser kleine Ort war die Lösung. Also war wie ein Wunder fast. Und seitdem ist das gut. Geheilt ist offenbar nicht möglich, aber praktisch wie geheilt. Also völlig normal wie früher. Und das ist schon 5 Jahre her. Das ist toll. Das ist toll.
Die langen Jahre im Wahn haben Klaus Gauger viel gekostet. Seine Partnerschaften waren nie von Dauer. Eine Stelle, die seiner Qualifikation als promovierter Germanist angemessen wäre, hat er nie bekommen. Aber er ist zufrieden. Er hat wieder Freunde und arbeitet ein paar Tage in der Woche als Genesungsbegleiter in einer psychiatrischen Klinik. Das sind seine eigenen Erfahrungen mit einer psychischen Störung von Vorteil. Seine Medikamente wird er wohl nie mehr absetzen.
Ich gehe mittlerweile auf Nummer sicher. Ich will die Medikamente nehmen, weil die eine Wirkung haben. Die Nebenwirkungen habe ich im Griff und ich bin einfach auf der sicheren Seite damit. Meine Eltern sind ja mittlerweile hochbetagt. Wenn ich jetzt nochmal durchdrehen würde, womöglich jahrelang, das wäre für meine Eltern nicht mehr tragbar und ich muss auf dem Boden bleiben. Ja.
In SWR 2 Wissen hörten Sie Schizophrenie, besser verstehen und behandeln. Ein Beitrag von Jochen Paulus aus dem Jahr 2019. Sendung und Manuskript finden Sie auf swr2.de.
Deutschlandfunk Kultur. Feature.
Wirklichkeit im Radio. Fundstücke aus der Geschichte des Features und des dokumentarischen Radios. Jeden letzten Samstag im Monat und auf Hörspiel und Feature.de. Heute mit einem Stück aus dem Jahr 2002.
Innenansichten eines Domina-Studios. Feature von Irmgard Männer und Susanne Sitzler.
Ich höre nichts.
Hede sieht anders aus. Hede weiß, was du brauchst. Nichts dringt nach außen. Du bist drin.
Willkommen im Land des Hechelns, auch Studio genannt.
Also du hast SM ausprobiert im privaten Bereich, professionell noch nie. Okay, lass uns doch einfach so verbleiben. Du kommst her, dann unterhalten wir uns vor Ort.
Keine der Frauen in der Couchgarnitur der Küche hat einen festen Platz. Jede sitzt hier auf Abruf. Die Klingel summt. Ellen verlässt ihren Schreibtisch und bringt kurz danach von draußen die Wünsche des Gastes mit. Das Wort Freier oder Kunde ist hier unüblich. Die Birkenstock abstreifen, den Pullover über den Kopf ziehen. So findet die Verwandlung zur Domina statt. Mit einem Schuhwechsel und dem Zurücklassen einer warmen Jacke. Sie gehen aus der Küche in den Flur, um von dort aus eine nach der anderen das Zimmer zu betreten, in dem der Gast sitzt, und sich vorzustellen. Dann kommen sie wieder in die Küche zurück. Ellen überbringt die Entscheidung. Er will die Frau mit den kurzen roten Haaren, aber bitte in einem anderen Kleid. Schuhe wechseln, Pullover überziehen. Wieder hinsetzen. Grießpudding. Das Fenster zum Hinterhof steht offen. Die Gardinen sind beiseite geschoben und geben den Blick auf Gitterstäbe und Mülltonnen frei. Kalte Luft zieht von draußen herein. Es ist der einzige Raum mit offenen Fenstern.
Wenn ich zur Toilette muss, frage ich vorher, ob es gerade geht. Hier darf sich niemand zufällig über den Weg laufen. Gerade war es nicht möglich. Als ich dann gehen kann, liegt ein Geruch nach altem Urin im Raum. Sicher von dem blauen Gummianzug, der in der Dusche zum Trocknen hängt.
Der Mann ist geknebelt, der Mann ist gefesselt, er hat einen Gummianzug, er hat eine Gummimaske, man hat keinen Kontakt zu den Augen, die Hände, alles ist fest dran, es sind mehrere Meter Seil, die ihn umschlingen. Er kann höchstens noch so machen, dann weiß man, es ist genug. Je mehr diese Erregung bei diesen ganzen Strapazen steigt, desto mehr neigt er dazu, zu hyperventilieren. Er hat also eine kleine Maske, einen Knebel, hat nur noch kleine Löcher und es geht... Da gibt es sogar noch eine Steigerung. Da war jemand auch Gummi, Gummi, Gummi. Und er hat erst die Befriedigung, wenn er die Mundpartie mit einem Tesaband, also ein Paketband, er sagt bei 20 Lagen, das ist es.
Unsere Jungs, überall, sie sind alle verheiratet.
Es muss doch noch irgendetwas geben, was in meinem Bereich schön ist, was irgendwie etwas Heiliges, nur zwischen zwei Menschen. Und das ist so das, was wir alle ja sicher irgendwo hoffen. Aber Fakt ist, ich glaube nicht mehr dran.
Sie hat die Stilettos abgelegt, das Latexkleid gelockert und ist in Birkenstock-Sandalen geschlüpft. Ein zweistündiges Programm mit einem Gast liegt hinter ihr. Alles in Ordnung, meldet sie Ellen beim Reinkommen. Beide Frauen haben eine Wasserflasche mit Trinkverschluss in der Hand. Ellen ist sehr klein. Sie trägt ein langes, weichfallendes Kleid mit Leopardenmuster. Wie sie sich so gegenüber sitzen an dem Schreibtisch, mit überschlagenen Beinen an die Wand gelehnt und lässig an ihren Flaschen saugend, wirken sie wie Mädchen. Ellen die Romantische, Barbara die Abenteuerhungrige, die etwas erleben will.
Im Studio riecht es nach Gummi und nach raumerfrischer Gel. Zwei Gerüche, die ich in dieser Kombination und Intensität nirgendwo anders kennengelernt habe. Ich bilde mir ein, sie müssen so stark sein, damit der Spermageruch überlagert wird. Der Geruch von tausenden von Litern Sperma, die die Gäste hier abgespritzt haben. Nicht bei Frauen, die vielleicht daran Genuss hätten. Lieber hier, gegen Geld.
Aber es muss irgendwann der Punkt kommen, dass man erkennt für sich, warum mache ich diese Arbeit, warum kann ich sie so gut machen auch. Auch das hat ja einen Grund, Ursache und Wirkung. Also ich denke mal, immer die besten Dominas, das sind die, die am besten schlagen können, die wissen, wie man schlägt. Woher wissen die das? Wo lernt man sowas? Alles, was hier passiert, haben wir irgendwann schon mal erfahren, durchlebt, kennengelernt, egal wie. Wir kennen alles schon.
Die meisten wissen es erstmal, wenn sie kommen, vielleicht nicht, haben es verdrängt. Vielen ist es bewusst, viele wollen sich nicht erinnern, können sich nicht erinnern.
Auf jeden Fall, irgendeine Art von Missbrauch hat stattgefunden, egal in welcher Form.
Das kann ja auch psychischer Basis sein. Warum kann man denn so sarkastisch sein? Warum hat man denn diese ganze... Das ist doch keine Gottesgabe, das wird einem doch beigebracht.
Wir sind einfach geschult worden. Deshalb können wir das so gut weitergeben. Ich habe mich oft erwischt in den Anfängen, dass ich dann, als ich dann anfing nachzudenken, dass ich ganze Sätze meines Vaters wiederholt habe. Blicke, die meine Mutter drauf hatte. Die waren beide gut. Darum bin ich doppelt gut geworden, weil ich habe von beiden die Scheiße übernommen.
Ellens Schreibtisch im Aufenthaltsraum ist von einem halbhohen Regal umgeben. Sie sitzt mit dem Rücken zur Tür und hat die Küche und die Couchgarnitur mit den Frauen im Blick. Sie ist sehr beweglich im Aufspringen und Organisieren. Alles, was sie nach draußen schickt, ist professionell. Visitenkarten, Zeitungswerbung, eine erstklassig gestaltete Website. Sie ist Chefin von etwa 15 Frauen, die sie auswählt, bezahlt, tröstet, rausschmeißt. Es scheint ihr fließend von der Hand zu gehen. Das Mauspad im Leopardenmuster, die gerahmten Bilder ihres Hundes. Die Sachen, die sie umgeben, tragen Ellens Handschrift. Aber das alles macht sie nicht stolz. Und Lob treibt ihr die Tränen in die Augen. Sie gewöhnt sich nicht an das, was sie täglich sieht. Und sie verlässt es nicht.
Auf der einen Seite fanden mich die Leute nett, freundlich und sehr feminin. Aber diese andere Seite, die also auch unberechenbar ist, die jeden freundlichen, netten Opi schlagen kann, ohne dass es mich jemals berührt hat oder sowas. Dieser Zwiespalt, mit dem hatte ich zu tun. Ich persönlich am meisten.
Wenn mein Vater durch die Stadt geht, sagt eine der Frauen, wird er ständig gegrüßt. Er ist eine Persönlichkeit. Zu Hause prügelte er ihr die Seele aus dem Leib.
Ich habe oft gedacht, wenn ein Gast besonders nett war, das ist jetzt die Ausnahme, der verachtet mich nicht. Beim nächsten Mal ist er dann zu einer anderen Frau gegangen, hat mich gar nicht wahrgenommen, als ich mich vorgestellt habe. Und dann habe ich mich auch schon gewundert. Geld entschädigt. Es macht wirklich ein bisschen frei. Also glücklich macht es wirklich nicht. Diesen Spruch kann ich nur bestätigen.
Und wir haben uns hier nicht lieb.
Achso, kommst du noch mal bitte?
Geld ist in der Küche ständig zu sehen. Immer wieder kommen Frauen rein, drücken Ellen Geldscheine in die Hand. Ein, zwei Hunderter. Ellen nimmt sie. Spuckt sie an. Das ist ein festes Ritual. Sortiert, zählt, streicht glatt, händigt immer wieder der einen oder anderen ein paar Scheine aus. Meist mindestens einen 50er.
Also es macht auf jeden Fall unabhängig. Es ist etwas, was wir genießen können, was wir nie kannten. Unsere Mütter waren an dem Punkt nie frei. Viele Frauen fühlen sich jahrelang super damit. Sie verdrängen das so, sie fühlen sich wirklich super. Sie haben zum ersten Mal eigenes Geld. Da kommt erstmal eine Euphorie. Die kann ganz lange vorhalten, über Jahre. Eigenes Geld. Sie können, sind irgendwo sehr selbstbestimmt auch irgendwo. Sie können endlich mal selbst für irgendwas entscheiden. Selbst kaufen. Leider ist es wirklich so, dass die Frauen, wenn sie dann die Prostitution, egal in welchem Bereich sie da in dieser Hierarchie tätig sind, dass sie dann wirklich mehr verdienen als draußen. Ich könnte jetzt 1000 Vorteile aufzählen und bestimmt 3000 Nachteile. Aber diese 1000 Vorteile, die sind es trotzdem erstmal. Da müsste die ganze Gesellschaft verändert werden, dass die Frauen echt sagen, ich mag das nicht mehr machen. Oft kommen hier Frauen, die haben in ihrem Leben nie eine Freundin gehabt. Sie haben das nie vorgelebt bekommen, dass man untereinander gut miteinander umgeht, egal was gerade für ein Tag ist, mal besser, mal schlechter. Das ist für die meisten Frauen zum ersten Mal. Sie wird irgendwelche Machtgefühle in sich entdecken, die ja keine wirkliche Macht sind, die sie aber falsch erkennen oder interpretieren wird erstmal. Es ist ja normalerweise für eine Frau sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie zu einem Mann sagt, mach mal das. Und der noch nicht mal fragt, wieso oder mach's doch selber. Er wird es einfach tun. Das ist ein völlig neues Erlebnis für eine Frau. Das ist noch nie da gewesen.
Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass ich hier schon die Möglichkeit habe, mich auszutoben, mal richtig gemein zu sein, sarkastisch zu sein, ironisch zu sein. Ich habe jeden Tag Möglichkeit, Rache zu nehmen und davon mache ich Gebrauch. Und das auch mit Spaß.
Klar, wenn man dann noch weiß, dass dieser Herr draußen wirkliche Macht hat. Weil hier ist ja nur Pseudomacht, der wirklich Macht hat. Bauunternehmung, was weiß ich. So und so viele Angestellte, eine Ehefrau, eine Geliebte und seine Domina. Und ich knacke ihn trotzdem in einer halben Stunde. Naja, wie Pseudomacht. Manchmal hat es ganz gut getan. Wenn eine Frau hier arbeiten möchte und in einer Beziehung steckt, zu 95% geht die Beziehung auseinander und 5% wird die Beziehung besser.
Und dann gibt es natürlich noch die Männer, die hoffen, uns dann irgendwie privat treffen zu können, damit sie da wenigstens diesen Bereich endlich zufriedenstellend abgedeckt haben, als ob wir nichts anderes zu tun hätten.
Wenn wir im privaten Bereich oder im privaten Leben kein SM praktizieren, das heißt nicht, dass wir dann nicht trotzdem dominant sind.
Na, selbstbestimmt in erster Linie.
Ich habe mein Leben im Griff. Das heißt, ich habe mich im Griff. Bei mir ist alles geordnet. Ich hatte nie Schulden, ich kann mit Geld umgehen, meine Wohnung ist toll, ich freue mich, das zu machen, trotz meiner Dominanz. Ich koche gerne, ich mache meine Wohnung, also ich putze gerne, ich mache dies. Ich habe ganz viele sogenannte hausfrauliche Qualitäten, von denen ich überzeugt bin, weil ich eine Frau bin und auch ein Haus habe. Wie oft denkt ein Mann am Tag an Sexualität? Ich habe gar keine Zeit dazu. Würde ich gerne mal.
Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder. Das ist so schön, um wahr zu sein. Das kann das Leben nur einmal geben, denn jeder Frühling hat nur einen Mai.
Innenansichten eines Domina-Studios. Feature von Irmgard Männer und Susanne Sitzler. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.